Die Orbiterchirurgie, die Anatomie haben wir schon hinreichend gesehen. Wichtig ist mir dabei, die Umgebung der Orbiter Ihnen noch einmal zu veranschaulichen. Hier den Tränensack, die Nebenhöhlen, Tränendrüse, die eigentlich in die Orbiter gehört. Und natürlich die Abgrenzung der Orbiter nach vorne durch das orbitale Septum. Das werden wir dann später noch sehen, warum das auch wichtig ist. Julius Lukas hat das schon sehr schön alles zusammengefasst. Ich möchte da nur eine kleine Linie hineinbringen. Welche orbitalen Erkrankungen sind relevant für die Raumforderungen? Die Fehlbildungen am wenigsten, entzündliche Erkrankungen, wie schon gezeigt, vaskuläre Prozesse, Orbitertumoren, natürlich gar nicht das Post-Enucleation-Socket-Syndrom und Verletzungen auch eher weniger. Zu den Fehlbildungen sind all diese Dysplasien sicherlich nicht Ursache für Raumforderungen, sehr wohl aber zum Beispiel die Meningoenzephalozele, nicht der Anophthalmus und der Mikrophthalmus, selbstverständlich. Die entzündlichen Erkrankungen, das hat Julius schon sehr schön gezeigt, Phlegmone, Orbitabszess, Myositis natürlich, endokrine Orbitopathie, auf das möchte ich nicht eingehen, das hat Professor Lukas schon sehr schön gezeigt, ebenso die vaskulären Prozesse. Und die orbitalen Tumoren haben beide Vorredner schon sehr schön eingereiht und eingegliedert. Und ich darf mich auf diese kurze Übersicht hier beschränken. Ich möchte gerne anfangen mit den Tumoren, die aus der Umgebung in die Orbiter einwachsen und damit Raumforderungen verursachen. Wenn wir hier den Titel anschauen, Tränenwegstumor, Fragezeichen, wir sehen hier diesen Tumor im Bereich des Tränensackes, wieder zurück auf die Anatomie blendend. Okay, Schwellung im Tränensackbereich, könnte eine Ektasie sein, könnte ein Tumor sein. Wenn wir jetzt anschauen, die Mediansagittale und den Abstand zur linken Pupille und zur rechten Pupille, dann sehen wir, dass hier ein riesengroßer Unterschied, nämlich der rechte Bulbus ist massiv nach temporal verdrängt. Also da muss ein bisschen mehr sein als ein Tränensacktumor. Und wenn wir jetzt die Bildgebung anschauen, das ist noch natürlich nicht vergleichbar mit dem, was wir heute gesehen haben, eine uralte Aufnahme, aber wir sehen hier, dass dieser Tumor die komplette Nasenhöhle, Nebenhöhlen bis zur Stirnhöhle und die Orbita infiltriert hat. Die Spitze des Eisberges war dieser vermeintliche Tränensacktumor und natürlich ist das keine Sache für einen Augenchirurgen, das haben wir damals mit den Kieferchirurgen gemeinsam operiert. Es musste die Nase weggeklappt werden, der Tumor in toto entfernt und dann mit den Mini-Plates das Ganze wieder wunderschön rekonstruiert. Das Langzeitergebnis eigentlich tadellos. Die Patientin ist auch nicht an dem Adenokarzinom gestorben, sondern an ihren kardiovaskulären Problemen. Und das 5, 6 Jahre nach der Operation. Eine zweite Ausgangsmöglichkeit für Tumoren, die in die Orbiter einwachsen können, ist natürlich der Lidapparat. Wir sehen hier einen relativ jungen Patienten mit einem BCC, mit einem Basalzellkarzinom, das in den Bulbus und in die Orbiter eingewachsen war. Natürlich eine klare Indikation für eine Exenteratio Orbitae, eine nicht sehr angenehme Operation, verstümmelnd. Und das ist das OP-Präparat. Und so schaut die Augenhöhle aus. Das ist natürlich vor allem psychologisch eine furchtbare Situation für die Patienten, auch wenn man das mit einer Epithese ganz gut abdecken kann. Aber die Patienten wissen natürlich, dass sie so quasi mit einem Loch im Kopf herumrennen. Dieser Patient mit einem Melanom, das aus der Bindehaut in den Bulbus und auch in die Orbita eingewachsen war, war natürlich auch eine klare Indikation für eine Exenteratio. Nur dieser Patient hat gesagt: Nein, nicht, mit mir nicht. Da gehe ich lieber in die ewigen Jagdgründe. Und dann haben wir ihm einfach eine Methode angeboten, die wir schon ein paar wenige Male praktiziert haben, nämlich die erweiterte Enucleation. Das heißt, dass man den ganzen Tumor, Lidapparat en bloc reseziert, natürlich das alles histologisch abgesichert und dann aber nicht die komplette Orbita ausräumt. Sie sehen hier den Muskel angeschlungen, der ganze Bulbus wird hier eben. Bin ein bisschen zu schnell in meinen Bewegungen für diese Maus, die hupft da herum. Kann man die langsamer schalten? Geht nicht. Okay, wir werden schon hinkriegen. ja, hier das Absetzen des Präparates, das OP-Präparat. Und dann hat man die Möglichkeit, durch Implantation einer Orbiter, eines Orbiter-Implantates das Volumen zu ersetzen. Und das Ganze wird dann mit Bindegewebe, orbitalem Gewebe, die Fort irgendwie sehr eigenständig, das Ganze zu decken. Das muss natürlich schön durch Gewebe gedeckt sein und darüber die Haut zu schließen. Und damit habe ich natürlich ein, glaube ich, wesentlich weniger störendes und psychologisch desaströses Zustandsbild als nach einer Exenteratio. Dieser Patient kommt damit gut zurecht. Jetzt zu den Dermoiden. Wir haben schon einige davon gesehen. Diagnostik ist klar. Hier also ganz sicher die Echographie ganz wichtig. Dieses Dermoid saß hier typischerweise im temporal oberen Orbiterbereich und hat die Besonderheit gehabt, dass es durch eine Knochenfissur auch mit einem Teil so sanduhrförmig in die Orbiter hinein gewachsen war. Wir sehen hier postoperativ eigentlich kaum mehr zu sehen, wo die Narbe ist. Das Rhabdomyosarkom wurde auch schon ausführlich beschrieben. Hier ein Kind von etwa 4 Jahren. Wir sehen hier die Raumforderung, die zur Verdrängung des Bulbus auch geführt hat. Sie sehen hier, der Bulbus ist gut zu sehen und hier ist er nach unten verdrängt. Also sehen wir hier auch klinisch, dass der Bulbus nach unten verschoben, verdrängt ist durch diesen relativ großen Tumor. Hier ist eine Orbitotomie mit Inzision im Brauenbereich indiziert. Der Tumor wird präpariert. Pardon. Wobei die Kryosonde von Vorteil ist, weil man den Tumor schön aus der Tiefe heraus hebeln kann und das die Präparation sehr unterstützt und einfacher macht. Hier ist der Tumor und hier das Präparat, also nicht gerade ein kleines Präparat für dieses kleine Kind. Nun zu den Tumoren, die eine temporale Orbitotomie, eine Grönlein-Operation erfordern. Sie sehen hier im Vordergrund das normale, die normale Orbiter und im Hintergrund den Exophthalmus bei einem kavernösen Hämangiom. Die Diagnostik kann ich mir jetzt ersparen, das hat Julius schon sehr schön alles für uns aufbereitet. Eine Grönlein-Operation heißt, ich gehe temporal ein, lege den Knochen frei, resiziere den Knochen und präpariere dann den Tumor aus der Tiefe. Sie sehen hier, ist der Tumor schön zu sehen und das ist das postoperative Bild. Eine ganz andere Situation, ein pleomorphes Adenom. Hier sehen wir die Dislokation des Bulbus nach kaudal, nach unten. Das heißt, es ist zu erwarten, dass der Tumor eher hier oben sitzt. Genauso ist es natürlich auch gewesen. Hier wieder die Grönlein-Operation, Präparation des Knochens, Präparation des Tumors. Das können wir relativ flott durchgehen. Knochen wird reponiert und mit Treten wieder refixiert, Wundverschluss, Saugdrehen und trotz des Drehens gibt es natürlich nach solchen Eingriffen immer wieder mal ein ordentliches Hämatom. Jetzt ein kurzer Ausflug in die Unfallchirurgie, in die Traumatologie. Das war nur eine ganz kurze Raumforderung, nämlich durch eine Mittelgesichtsimpression war der Druck in der Orbiter, in beiden Orbiter so hoch, dass beide Pulbi aus der Orbiter herausgeschleudert wurden. Bei einem jungen 20-Jährigen, der aus der Disco heimgefahren ist, das war noch die Zeit vor der Gurtenpflicht und für den Patienten schrecklicherweise sind bei diesem Vorgang beide Nervi Optici rupturiert, ausgerissen. Das heißt, das OP-Präparat sehen wir hier. Das Einzige, was man da noch tun kann, ist inokieren und die Bindehaut versorgen. Eine ähnliche Situation, das ist das letzte grausliche Bild, das ich Ihnen zeige. Und das ist ein Patient, der zwischen 2 Straßenbahnen geraten ist. Und als ich eigentlich nach dem Nachtdienst am Vormittag heimgehen wollte, habe ich einen Piepser gekriegt aus der Unfallchirurgie und habe das vorgefunden. Da hat irgendein Teil an der Außenhaut der Straßenbahn quasi den Bulbus enokliert und den Optikus primär durchtrennt. Sie sehen hier den abgerissenen Optikus. Auch hier ist natürlich nur mehr die traumachirurgische Wundversorgung des Bindehautsackes und der Orbiter möglich. Und jetzt zum Schluss noch eine kleine Themenverfehlung. Also meine Deutschprofessorin hätte mir einen Fünfer gegeben. Ich sage jetzt einfach ein Schlagwort. Die sogenannten Tränensäcke, von Kollegen häufig verwendet, das sind diese kleinen Wulste da. Nur hat das irgendwas mit dem Tränensack zu tun? Nein. Diese Fettgewebs, und darum bringe ich es Ihnen heute, Prolapse aus der Orbita, führen dazu, dass es zur Traktion am Lid kommt, die Befeuchtung, die Reinigung der Lider nicht mehr funktioniert und natürlich dann auch es zum Tränentreifen kommt. Das alles zusammen sehen wir im Ausdruck der Patientin, die nicht gerade glücklich ausschaut. Wenn man die Patienten nach oben schauen lässt, dann kommen diese Wulste noch stärker hervor und das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass das also mit der Orbita zu tun haben muss. Das fängt auch schon in jugendlichen Jahren bei entsprechender Veranlagung als kleine Wulstbildung hier an, sogar unter Umständen einseitig. Und das ausgewachsene Bild, das Endbild dieses Prozesses sehen wir hier mit riesigen Fettgewebsprolapsen beidseits, wo natürlich die Traktion an den Lidern schon sehr ausgeprägt ist. Wir sehen hier auch dieses feuchte Auge. Also da funktioniert die ganze Lidmotorik dann nicht mehr. Und das ist dann sicherlich auch eine medizinische Indikation zur Operation, was die Zusatzversicherungen nicht immer so sehen. Noch einmal ganz kurz, der Tränensack kann es nicht sein, selbst wenn er sich darüber stülpen könnte, wäre das eigentlich nicht wirklich möglich. Also es ist nicht der Tränensack, es ist das orbitale Fettgewebe. Das hier war eine kombinierte Operation, Tränenwege, Lider und Orbita. Und nach temporaler Öffnung des Lidapparates, wir sehen hier das Unterlid weggeklappt, kann man sehr schön das Fettgewebe aus der Orbita resizieren. Dann wird aus dem inneren Compartment dieses Fettgewebslagers, Fatpad nennt man das, der restliche Fettgewebsanteil schön präpariert und resiziert. Ich mache das jetzt ganz schnell, wir müssen ein bisschen mit der Zeit zurechtkommen. Ganz wichtig ist das Absetzen dieses Fettgewebsstumpfes und die exakte Blutstillung. Es gibt weltweit 1 bis 2 Erblindungen nach solchen Operationen, weil es nach Blutungen in die Orbita durch Druck auf den Sehnerven zur Erblindung kommen kann. Das muss man dem Patienten auch sagen, bevor man das angeht. Ganz wichtig, trockenen Fettgewebsstumpf in die Orbita zu reponieren, Bindehaut ordentlich verschließen, Cantusrekonstruktion, der Cantus muss wieder schön spitz sein, Repexie der Haut, die wird schön angelegt, moduliert an das Unterlid und schließlich Wundverschluss. Ja, und das sehen wir, das ist das Ergebnis, ein schön anliegendes Unterlid, der Cursor will nicht wirklich, Cantus sehr in Ordnung, das Auge ist nicht mehr tränend, ja, der Blick ist etwas freudvoller und klarer als präoperativ und diesen freudvollen und klaren Blick wünsche ich es uns für dieses kommende Jahr. Danke ist zu wenig, vielen Dank.